Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Wie schmeckt 2017? Brotsommelier Jörg Schmid bei uns in SWR1 Leute. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Mit welchem Brot sind Sie ins neue Jahr gestartet?
Also ganz schlicht sogar. Und zwar gab es bei mir am ersten Neujahrstag gab es dann Holzofenbrot.
Frisch gebacken?
Nee, das war dann von der Silvesternacht.
Okay. Brotsommelier muss man, glaube ich, erstmal erklären. Viele kennen den Sommelier für Wein. Es gibt auch Wassersommeliere. Brotsommelier ist noch relativ neu. Was genau machen Sie?
Ja, also vielleicht kann man es anhand eines Unterschiedes ganz gut erklären. Also als Bäckermeister lernt man alles, was eigentlich nötig ist, um sehr gutes Brot herzustellen. Und als Brotsommelier lernt man alles drumherum. Das heißt sowohl geschichtliche Hintergründe, auch Brauchtum, auch ernährungsphysiologische Eigenschaften von Brot. Und vielleicht die wichtigsten Sachen ist eben die Brotsensorik und aber auch zu welches Brot passt denn zu welcher Speise oder zu welchem Getränk.
Sie sind jetzt Bäckermeister in der 4. Generation, also Brot spielt in Ihrer Familie sowieso eine große Rolle. Als Sie sich entschieden haben, diesen Brotsommelier noch draufzusatteln, was hat Sie da beim Brot vielleicht auch am meisten überrascht?
Also interessant war für mich schon, obwohl wir uns ja eben schon jetzt seit fast 100 Jahren innerhalb unserer Familie mit Brot auseinandersetzen, war es für mich doch spannend zu sehen, was wir alles nicht wissen und auch wie das in anderen Ländern oder auch allein in anderen Teilen Deutschlands Brot gehandhabt wird und wie unterschiedlich es doch ist.
Zum Beispiel?
Also als Beispiel bei uns im Süden ist ja das Brot sehr Weizen- oder sehr Dinkelbetont. Das heißt auch für mich, obwohl ich mir nach meiner Ausbildung sehr viele Bäckereien angeschaut habe, habe ich diese norddeutsche Brotkultur nicht so kennengelernt. Und da hat der Brotsommelier einfach eine Lücke geschlossen, dass man sich mit diesem Brot intensiver auseinandergesetzt hat.
Ja, und die Begeisterung fürs Brot, die ist bei Ihnen einfach da. Sie machen ganz unterschiedliche Projekte. Vielleicht können Sie einfach mal so einen kleinen Abriss geben, wie Ihre Woche jetzt auch aussieht.
Ja, also früh aufstehen. Heute darf ich hier sein. Morgen bin ich dann wieder in Stuttgart. Werden dann mit meinem Kollegen, mit dem Johannes, werde ich dann am 6. nach Köln fahren und werde dort in der Küchenstudio werden wir mal eine Backshow halten, um so ein bisschen auch in Köln auch so diese schwäbische Brotkultur zu zelebrieren.
Also das heißt, Sie sehen Ihre Aufgabe auch darin, die unterschiedlichen regionalen Aspekte auch weiter zu verteilen in Deutschland, sag ich mal.
Ja, das ist ja super spannend. Ne? Also gerade, das ist wieder ein Nord- und Südvergleich. Gerade im norddeutschen Raum sind sie mit Dinkel noch gar nicht so befreundet. Und das macht natürlich total Spaß, da die Leute auch aufzuklären, was wir hier im Schwabenland für eine tolle Brotkultur haben.
Wie klären Sie über Dinkel auf? Was ist das Besondere am Dinkel? Was fasziniert Sie da?
Also Dinkel ist ja quasi, wenn man es stark vereinfacht, könnte man sagen, Dinkel ist ein Vorfahre des Weizens und war ja hier im süddeutschen Raum schon immer angesiedelt. Ist für unsere Ernährung etwas wertvoller, weil er ein bisschen mehr an wertvollem Protein hat. Aber mit Dinkel arbeiten ist etwas schwieriger. Also man muss ein bisschen mehr Know-how haben. Und das natürlich im norddeutschen Raum zu erklären und vor allem dann auch mit norddeutschen Bäckern in den Dialog zu gehen, ist eine sehr spannende Sache.
Was macht es denn so schwer, mit Dinkel dann zu arbeiten?
Also A hat er größere Schwankungen als der Weizen.
Heißt?
Einfach, ist ein Naturprodukt. Ne? Also das heißt einfach, die Wasseraufnahmefähigkeit ist nicht immer genau gleich. Mal hat er mehr Protein, mal ein bisschen weniger. Das ist sehr entscheidend fürs Teigkneten. Dinkelgetreide an sich neigt schon immer so ein bisschen zum Trockenbacken. Also Dinkelbrote sind gerne ein bisschen strohig, wenn man es nicht richtig macht. Und da gibt es ein paar Tipps und Tricks, die wir da einfach auch gerne weitergeben.
Nachhaltig, ökologisch, fair, das sind ja große Schlagworte bei der Ernährung. Inwiefern gilt das denn auch fürs Brot?
Brot relativ einfach. Ne? Also wir legen natürlich sehr viel Wert auf regionales Getreide und natürlich auch, dass dann auch die Wirtschaftlichkeit, also das Geld in der Region bleibt. Ist natürlich ein Thema, das uns gar nicht so ganz richtig beschäftigt hat, weil wir das schon immer so gemacht haben.
Als Verbraucher kann ich das natürlich für mich nur einfach nicht nachweisbar machen. Ich weiß ja nicht, woher kommt das Mehl im Einzelnen. Also wie weisen Sie das für Ihre Verbraucher nach?
Gut, im Prinzip kann man das natürlich nur kommunizieren. Wer es dann ganz genau wissen will, darf die Mühle, die mich beliefert, das sind zwei Stück, das ist einmal eine Mühle aus Horb und eine aus Gammertingen. Da können Sie die Müller besuchen und die können Ihnen wahrscheinlich sogar die Felder zeigen, wo dann der Weizen oder Dinkel herkommt.
Wenn ich jetzt mein Brot aus dem Supermarkt kaufe, wie viel Nachweis habe ich dort?
Ja, es ist deutlich schwieriger. Ich will da keinen verunglimpfen, aber da machen wir uns ja nichts vor, dass das große Teil dieser Backwaren bestenfalls noch aus Deutschland kommt, schlimmstenfalls noch viel weiter weg. Das ist ja kein Geheimnis.
Aber da steht es ja letztendlich noch drauf. Also da muss ja auch etwas draufstehen. Wenn ich ein Brot aus der Backstube habe, da habe ich nur ein Papier drum.
Das ist korrekt, deswegen spricht man ja auch vom Vertrauen an den Handwerker. Also natürlich haben sie bei abgepackter Ware immer den Nachweis, aber auch hier gibt es ja Mittel, das Ganze schön zu verschachteln, dass es anders anhört. Von daher gesehen gehe ich davon aus, die Leute, die bei uns einkaufen, die vertrauen einfach auf unsere Philosophie und auf unseren Familiennamen.
Die Regionalität spielt für Sie eine persönlich ganz besonders große Rolle. Vielleicht können Sie einfach mal einige Produkte aufzählen, wo Sie sagen, ja, da hängt mein Herz auch von der Region her dran.
Ja, das ist nicht ganz so einfach. Wie gesagt, wir haben nämlich so eine Vielzahl von Produkten. Wir haben also ein Produkt, das aber eher, das ist nicht direkt aus unserer Region, aber es ist in einer Region, in der ich gelebt habe und mit der ich mich auch sehr verbunden fühle. Und zwar habe ich eine Saison in der Schweiz gearbeitet, in Graubünden, und habe da das Schweizer Ruchmehl für mich entdeckt. Und mein Vater ist ein langjähriger Südtirol-Urlaubgeher und hat da den Südtiroler Brotklee mitgebracht. Und weil ja auch viel Schwaben auch in dieser Region fahren zum Urlaub machen in Südtirol, haben wir dann diese zwei Produkte genommen und daraus eine Backware kreiert. Das ist das Pane Maggiore. Und mit dem sind wir gut unterwegs.
Das heißt, da stecken zwei regionale Produkte drin. Ruchmehl und Brotklee. Müssen Sie erklären, was steckt dahinter? Was macht Ruchmehl aus?
Ja, in der Schweiz gibt es nicht wie bei uns Typen, sondern die geben ihren Mehl einfach Namen. Und Ruch bedeutet eigentlich nichts anderes wie grobes Mehl oder Grobmehl. Und das ist ein Weizenmehl, das deutlich dunkler ist wie unser 1050er Mehl, also unser deutsches Brotmehl. Hat also auch schon so ein bisschen Vollkornanteil, liegt so etwa, also wäre bei uns eine Type 1200. Und wie gesagt, dieser Südtiroler Brotklee ist einfach eine Mischung aus Kleesorten, vorrangig Boxhorn- und Schabzigerklee, die im Südtirol angebaut werden. Und dort werden ja auch viele Käse- und Wurstwaren mit diesem Klee abgeschmeckt oder als Brotvertreter, vielleicht kennt man es Finchgauer. Und den haben wir aber mitgenommen und haben den bei uns in den Ruchmehlteig gegeben und machen so das Pane Maggiore.
Da stecken also auch viele Erinnerungen drin. Macht das jetzt eben auch den unterschiedlichen Geschmack aus? Man sagt das ja ganz oft, wenn man im Urlaub war, dann nimmt man sich Produkte von dort mit und dann schmeckt es auch. Also braucht man dieses Gefühl, um den Geschmack auch übertragen zu können?
Ja, also mich erinnert das natürlich immer an Urlaub. Denke, jeder, der in dieser Region in Südtirol mal unterwegs war, der kennt dann das. Mit dem reinen Ruchmehl ist es ein bisschen schwieriger, weil es das in der ganzen Schweiz gibt. Aber also ich fühle mich da natürlich schon direkt im Urlaub.
Das müssen Sie jetzt nur dem Kunden auch noch verkaufen. Wie machen Sie das?
Ja, was heißt verkaufen? Generell, ich backe mir ein gutes Brot. Ob er sich daran Südtirol erinnert, fühlt oder nicht, das sei mal dahingestellt. Die Kundschaft, die dann auch dort Urlaub gemacht hat, die tut sich vielleicht ein bisschen leichter damit.
Wie schmeckt es?
Ja, es hat also, auffällig ist auf jeden Fall die Frischhaltung. Es hat so eine ganz fleischige Krume und dann wird das Brot auch zweimal gebacken. Das ist also richtig schön kross, hat also eine starke, kräftige Kruste, die so ein bisschen schon an Kaffee erinnert. Und dann kommt eben, sobald man das Brot gekaut hat und auch geschluckt hat, kommt eben quasi über den Gaumen diese Brotkleenote und das erinnert so ein ganz kleines bisschen an Curry.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Wurde deutscher Meister der Bäckermeister Jörg Schmid. Wie schwer war es, diesen Titel zu erringen?
Ja, das hat schon richtig Zeit gekostet, richtig Schweiß gekostet. Wir haben uns da viel vorgenommen und konnten natürlich Gott sei Dank dann auch das Ding gewinnen. Aber es war schon richtig Arbeit.
Sie haben den Titel zusammengeholt mit Johannes Wirth, Ihrem Partner da. Den haben Sie, glaube ich, kennengelernt in der Meisterschule in der Bundesakademie in Weinheim. Das klingt ja auch schon ein bisschen nach Nationalkader für Bäcker.
Ja, die Bundesakademie zählt, ist halt die zentrale Meisterschule von den Landesfachschulen. Und Johannes war mein Nebensitzer und es hat halt einfach gepasst.
Und als Sie sich entschlossen hatten, wir treten an für die deutsche Meisterschaft, was mussten Sie dafür alles tun dann?
Ja, zuerst mal braucht man viel Zeit. Und gefordert sind quasi bei dem Wettbewerb fünf Kategorien an Backwaren. Das ist also eine Kategorie, zum Beispiel Brot, dann gibt es auch Kleingebäck, also Brötchen, feine Backwaren, das wäre sowas wie Hefekranz, Brioche, diese Richtung. Dann gibt es auch die tourierten Backwaren, was wir kennen als Croissant, Blätterteig oder Plunder. Und die vielleicht anspruchsvollste Kategorie ist das Schaustück, also ein gebackenes Kunstwerk.
Wie sah Ihr Kunstwerk aus?
Ja, das war eher im moderner Stil. Thema unserer Meisterschaft war deutsche Brotkultur. Und unser Kunstwerk war dann ein mehrstöckiges Gebilde, in dem die Elemente des Brotbackens verinnerlicht waren. Also war ein Brotschießer dabei, es war eine Mühle dabei. Und es war also ein stilistisches Kunstwerk.
Wonach hat dieses Kunstwerk dann geschmeckt oder wurde nur das Äußere bewertet?
Da wird in der Tat nur das Äußere bewertet. Es muss zwar komplett essbar sein, also es wurde auch mit Zucker, mit heißem Zucker dann geklebt, aber es wird nicht gegessen.
Sie sind aber nicht nur einmal angetreten bei dieser deutschen Meisterschaft, sondern dann noch ein zweites Mal. Nämlich beim ersten Mal war was passiert?
Ja, 2009 haben wir es auch zwar bis ins Finale geschafft, aber vielleicht hat uns dann so ein bisschen auch der letzte Ehrgeiz gefehlt oder auch natürlich ein bisschen das Glück. Aber damals sind wir dann undankbarer Vierter geworden. Und deswegen sind wir 3 Jahre später bei der nächsten deutschen Meisterschaft nochmal angetreten.
So ein Titel im Bäckerhandwerk, was löst der aus? Was hat es verändert in Ihrem Leben?
Ja, also in der Branche ist natürlich das ist eine große Geschichte. Das heißt, die Kollegen werden natürlich aufmerksam. Ist natürlich ganz dankbar, weil man sich auch super gut dann vernetzen kann und toll austauschen kann. Für uns privat war es natürlich eine Herzensangelegenheit. Wir sind also beide in vierter Generation Bäckermeister. Und ich weiß es noch, also mein Opa saß da gebannt am Telefon, hat sich von meinem Vater Bericht erstatten lassen, wie es denn so aussieht. Und klar, das sind jetzt 100 Jahre Bäckereifamilie, da hängt schon viel Herz drin.
Und wie schwer ist es da auch den richtigen Partner zu finden, zu sagen, also um diese Meisterschaft dann auch durchstehen zu können, da bringt man ja auch einige Opfer?
Ja, definitiv. Also es sollte natürlich menschlich passen, weil man ja auch wirklich so viel Zeit miteinander verbringt, dass es nicht nur darauf ankommt, dass der Kollege auch gut backen kann, sondern es muss einfach auch menschlich passen. Und das sind Johannes und ich halt wie füreinander gemacht. Also wir sind so eine Generation an Bäckermeister, die ja, das Backen so sehr liebt wie das Leben selbst und haben da die gleiche Philosophie vom Backen. Und deswegen war das ganz ideal mit ihm.
Wenn Sie sagen, Sie lieben das Backen so sehr wie das Leben auch selbst, was ist Ihnen dann noch wichtig, auch in Bezug auf das Backhandwerk?
Ja, also uns wäre natürlich oder liegt am Herzen, dass so das Bewusstsein für die Bäckerei, für die Bäcker in Deutschland, dass sie das verändert. Oder da hat sich schon viel getan, aber dass sich noch weiter verändert, dass das deutsche oder unser Brot eben als das anerkannt wird, was es ist. Das kleine Stückchen Luxus jeden Tag. Und dafür arbeiten wir natürlich hart. Aber wenn die Arbeit getan ist, dann gehen wir auch gerne hart feiern.
Das ist jetzt dieser Wunschtraum, dass sich da etwas verändert. Wenn man jetzt mal schaut, gerade das Backhandwerk hat auch große Nachwuchsprobleme. Mitten in der Nacht aufstehen, heiße Öfen, jede Menge Arbeit. Die Bedingungen, die klingen erstmal nicht nach dem schönsten Job der Welt. Sie behaupten, er ist es. Warum?
Ist eigentlich relativ einfach. Und zwar, also aufstehen lasse ich mir gefallen. Das mag für den einen oder anderen ein Kontra sein. Das schränkt aber das Privatleben null ein. Und du musst also die Fähigkeit besitzen, auch zweimal zu schlafen. Ich mache also wie damals als Kleinkind, mache ich wieder Mittagsschlaf und bin dann auch abends fit zum ganz normal Fußball gucken mit den Jungs, so wie der andere auch. Aber ein Vorteil ist natürlich diese Kreativität, die wir haben. Wir arbeiten mit einem ganz natürlichen Rohstoff. Ist auch aus der Philosophie heraus natürlich wunderbar, dass wir Leute glücklich machen mit unseren Backwaren. Wir machen also Leute glücklich und satt. Das ist natürlich, gibt einem ein gutes Gefühl. Das kennt jede Hausfrau, wenn sie daheim was kocht und wird für ihre Kochkünste gelobt, so geht uns das jeden Tag.
Sie sagen, für Sie ist es jetzt kein Problem mit dem frühen Aufstehen. Wenn man auf Ausbildungsmessen geht und versucht, da junge Menschen zu begeistern, dann geht die Klappe aber meistens schon runter, wenn Sie hören, oh je, da muss man um 2 Uhr morgens aufstehen. Wie versuchen Sie, die Begeisterung auch in einer jungen Generation dafür zu schaffen?
Ja, indem wir sie einfach mal mitnehmen und das mit denen gemeinsam machen. Also natürlich Schulklassen zu uns in die Backstube einladen oder dann auf so einer Messe auch mal live vorbacken, so die Begeisterung für das Produkt versuchen zu wecken. Und das funktioniert eigentlich ganz gut.
Es gibt auch Bäckermeister, die sagen, es gibt nicht ausreichend qualifizierten Nachwuchs. Auch das ist ein Problem. Wie gehen Sie da als Meisterbetrieb damit um?
Das ist natürlich richtig. Dadurch, dass wir eine Vollbeschäftigung haben, ist es natürlich auch schwierig oder schwieriger noch für den Beruf zu begeistern. Wir versuchen uns einfach, die Leute auch selber heranzuziehen. Also investieren sehr viel Zeit, um unseren Mitarbeitern das beizubringen, unsere Idee vom Backen beizubringen. Und dann versuchen wir einfach, schöne Rahmenbedingungen zu schaffen und im guten Team zu arbeiten und dann zu hoffen, auch langjährig die Mitarbeiter zu binden.
Was heißt schöne Rahmenbedingungen?
Also wir sind eine sehr junge Truppe mehr in der Backstube und hatten jetzt gerade auch an Heiligabend und Silvester so im Team, da hockt man gemeinsam nach dem Arbeiten zusammen und trinkt Feierabendbier. Und das sind einfach auch so diese Momente, wo man dann so zusammenwächst als Team. Und unser langjährigster Mitarbeiter, also der Bäckermeister bei uns im Betrieb, der ist jetzt im Januar dann 30 Jahre da.
Und das heißt, es gibt aber eben auch unterschiedliche Generationen, weil Sie gerade gesagt hatten, es gibt ein junges Team. Wie wichtig ist aber eben auch noch, dass unterschiedliche Generationen miteinander arbeiten?
Ja, die Mischung macht's, wie immer. Also die Erfahrung der älteren Generation und dann vielleicht auch die Innovation der Jüngeren. Und diese Mischung finde ich ganz ideal.
Sie scheinen also so sehr von diesen Problemen, die es da gibt, nicht betroffen zu sein. Sie hören aber wahrscheinlich auch aus dem Umfeld, dass es gerade im Bäckerhandwerk und auch bei den Fleischereien in diesem Handwerk einfach ganz schwierig ist. Wie erklären Sie sich das dann?
Ja, ich glaube, es fehlt einfach die Transparenz. Also es hört sich erstmal abschreckend an, nachts aufstehen, man denkt an harte körperliche Arbeit, was es ja heute gar nicht mehr ist. Und vielleicht vergisst man auch oft ein bisschen die Vorteile des Berufs aufzuzählen. Aber ich bin davon überzeugt und das ist auch, was wir dieses Jahr auch deutlich gemerkt haben. Wir hatten also richtig viele Bewerbungen und auch richtig viel qualifizierte Bewerbungen schon. Und ich sehe da einen absolut positiven Trend. Und solange sich die Bevölkerung mehr für das Thema Essen interessiert und sich damit auseinandersetzt, tut es unserem Berufsstand nur gut.
Früher war es eine harte körperliche Arbeit. Was ist heute noch an körperlicher Arbeit im Bäckerhandwerk zu tun?
Also ich sag mal, die schwierigste Geschichte ist vielleicht noch den Teig aus dem Kessel auf den Tisch zu befördern, wo er dann von Hand portioniert wird. Aber auch das kann man portionsweise in Stücken machen, so wie das auch mir selber körperlich liegt. Und deswegen, ich sag mal, sonst ist es vielleicht noch, dass wir einfach stehen müssen. Also diese 8 Stunden stehen, das tut die ersten 2 Wochen, ist es so ein bisschen komisch, aber das wird man auch gewohnt.
Was hören Sie von Ihren Auszubildenden? Was für ein Feedback bekommen Sie?
Ja, also aktuell haben wir eine ganz tolle Gruppe an Auszubildenden, die sich auch wirklich über das Notwendige hinaus für den Beruf interessieren. Die nehmen dann freiwillig an meinen Backkursen teil oder in die Brotseminare. Und das ist also richtig, richtig toll gerade. Die sind so richtig wissbegierig und saugen das auf. Und ich gehe davon aus, dass wir da wunderbare Fachkräfte heranziehen.
Also die Begeisterung für die Sache ist daraus zu hören. Wild Bakers nennen sich Johannes Wirth und Jörg Schmid. Warum der englische Titel Wild Bakers?
Ja, das ist, in der Geschichte war es so, dass wir 2009 ja diese deutsche Meisterschaft gemacht haben und relativ überraschend ins Finale gekommen sind. Und dann dachten wir, okay, getreu dem Motto, anders als andere, sind wir damals als Devil's Bakers angetreten. Also Teufelskerle, wer der Teufelsbäcker. Und der Wettbewerb ist immer auf der internationalen Bäckerausstellung und deswegen damals schon der englische Teamname Devil's Bakers.
Deswegen das Internationale. Aber kriegen Sie vermutlich auch ab und zu mal an den Kopf geworfen, wenn es doch heißt, Deutschland ist das Brotland Nummer 1 und jetzt nennen sich die 2 Jungs auch noch mit einem englischen Titel.
Ehrlich gesagt wären Sie jetzt die Erste, die mir das vorwirft.
Ich weiß, dass sowas ganz oft passiert, deswegen okay, hätte ich das spekuliert.
Noch gar keine Probleme. Ja. Also wir kommunizieren ja auch klar, wir möchten so ein bisschen anders sein. Das macht natürlich auch der Name und das Logo schon.
Und das Anderssein, das ist ja ein ganz wichtiges Anliegen von Ihnen. Sie haben jetzt ganz große Aufmerksamkeit erregt durch ein Vollmondbrot. Was war das für eine Aktion?
Hier war es so, dass Johannes und ich uns schon während der Meisterschulzeit ziemlich darüber geärgert haben, dass wir beim Brotbacken mit den Zutaten immer sehr eingeschränkt sind. Also wir können ja immer nur Zutaten verarbeiten, die wir dann auch bezahlt bekommen an der Theke. Und das ist ja bei einem Verkaufspreis von 3 Euro immer relativ schwierig. Also es ist so, wenn Sie zum Beispiel ein Nussbrot machen, müssen Sie immer Haselnuss nehmen oder Walnuss, die sind noch bezahlbar, Macadamia geht nicht. Und das hat uns geärgert und deswegen haben wir ein Gourmetbrot erfunden mit lauter tollen Zutaten. Trüffelöl drin und Pinienkernen drin, Pistazien.
Alles, was teuer ist.
Alles, was teuer ist und gut schmeckt. Und während dieser Testphase hatten wir die Situation, dass eine Dame im Backkurs uns gefragt hat, ob sich bei Vollmond das Brotbacken anders verhält. Es gibt ja Leute, die waschen die Wäsche oder schneiden die Haare nach Vollmond. Und da haben wir das so ein bisschen getestet und ehrlich gesagt nicht ganz so viel Unterschied gemerkt, aber die Idee fanden wir super und haben dann für den Teig auch noch bei Vollmond abgefülltes Quellwasser benutzt. Und dann kam eben diese schöne Story raus, dass eben alle 28 Tage ist Vollmond. Wir haben immer 28 limitierte Vollmondbrote gebacken mit 28 Zutaten für 28 Euro.
Hat es irgendeinen Effekt gebracht?
Mit der Vollmondwirkung?
Nee, nicht mit der Vollmondwirkung, weil Sie sagen ja, die Zutaten sind einfach teuer und wir wollten daraufhin auch Aufmerksamkeit schaffen, dahingehend. Oder war es einfach nur größer, schneller, weiter, da ein Projekt?
Nee, das hat also richtig für Aufmerksamkeit gesorgt. Es war also ein richtiger Durchbruch für Johannes und mich und hatten dann auch wirklich tolle Kunden. Also wir haben das Brot dann auch so ein bisschen verschickt durch die ganze Republik und in alle Sterneküchen Deutschlands und hatten da ganz tolle Rückmeldungen.
Wie hat dieses Brot dann geschmeckt, wenn da solche abgefahrenen Zutaten drin waren?
Ja, die Basis bildet Maronenmehl. Das hat also so eine leicht malzig-süßliche Note. Das war sehr prägend und natürlich sehr stark nussbetont durch die vielen verschiedenen Nusssorten, die zugegeben waren. Und der Abgang war massiv geprägt vom Trüffel. Also wir hatten da ein Piemonter Trüffelöl drin und das war halt, also diesen klassischen Trüffelgeschmack, dieses leicht kratzige, was man hinterher am Gaumen hat.
Und von den Zutaten her, von der Summe her, was hat es eigentlich gekostet, wenn Sie jetzt sagen, es waren so viele teure Zutaten drin?
Also wenn man es richtig kalkuliert, hätten wir es sogar noch teurer verkaufen müssen. Wir wollten erst 2,8 Kilo Brote machen und das wäre dann kalkulatorisch nicht mehr hingehauen. Also da war der Wareneinsatz pro Brot schon bei 12 Euro. Mhm. Dann kommen natürlich noch die Faktoren Arbeitskraft und Zeit obendrauf.
Ja, wenn man das noch reinrechnet. Sie verbinden das Backen jetzt mit vielen Aktionen. Sie backen kopfüber auf der Skipiste. Was war so das Verrückteste, was Sie je gemacht haben?
Ich glaube, die aufwendigste Aktion war also auch für ein YouTube-Video. Und da haben wir dann auf einem Motorboot gebacken. Und hier gab es eine kleine Geschichte auch dazu. Also der Bootsausflügler hat auf dem Bodensee Hunger bekommen und wir backen eine Pizza während dem Fahren und liefern die quasi direkt auf dem Bodensee aus.
Mit Porzellanfigur, getrockneter Bohne, Mandel oder Münze gefüllt. Am 6. Januar wird in vielen Ländern der Dreikönigskuchen gegessen. Bei Ihnen ist der Dreikönigskuchen gar nicht so verbreitet. Wieso?
Ist bei uns in der Region einfach untypisch. Wir haben ja dafür die Reutlinger Mutschel, die wir jetzt Tag und Nacht backen.
Wie sieht die Reutlinger Mutschel aus?
Es ist ein sehr mürbes, sternförmiges Gebäck. Also hat 8 Zacken und in der Mitte eine Erhöhung. Und dann wird jeder Zacken noch individuell verziert. Und das ist der Legende nach, steht das also quasi für den Reutlinger Hausberg, also die Erhöhung für die Achalm. Und jeder Zacken steht für eine Handwerkszunft, die in Reutlingen angesiedelt war.
Was kommt da rein?
Mutschelteig ist klassischer Weizenteig mit Milch, Hefe, Salz und dann aber viel Butter. Was den Teig natürlich sehr mürb und sehr lecker macht und besonders appetitlich.
Sie stehen ja für eine moderne Generation von Bäckerhandwerk. Das ist jetzt ein Brauchtum. Wie wichtig ist es, Brauchtum und Moderne auch miteinander zu verbinden?
Ja, wir versuchen ja schon, die Brücke zu schlagen zwischen diesen zwei Faktoren. Nichtsdestotrotz, die Mutschel ist unberührt. Die ist noch genau, ich glaube, das ist ein Rezept vom Opa und das wird immer noch so gemacht und das wird wahrscheinlich auch die nächsten 100 Jahre noch so gemacht.
Wo ist Ihnen dann in Ihrem Lebensweg der Dreikönigskuchen begegnet?
Ja, ich habe in der Schweiz gearbeitet und dort spielt der Dreikönigskuchen eine ganz große Rolle und da haben wir das also dann auch bis in die Unendlichkeit hinein haben wir das gebacken.
Das heißt, sowas kann dann auch schon mal nerven?
Definitiv. Definitiv. Nee, also macht natürlich Spaß, aber klar, es erschöpft sich dann irgendwann. Also. Und in der Schweiz waren wir in der Skisaison, waren wir drüben und haben da also Tag und Nacht diesen Königskuchen gemacht und dann irgendwann war Schluss. So mit Spaß.
Wie erhalten Sie sich denn generell den Spaß dann an der Arbeit? Ich meine, das passiert ja in jedem Beruf, dass man irgendwann mal sagt, ja, da sind Momente, da macht es nicht mehr so viel Spaß. Wie schaffen Sie das im Bäckerhandwerk, die Begeisterung da zu erhalten?
Ja, also es passiert natürlich schon viel auch passiv. Dadurch, dass jeden Tag irgendwas Besonderes ansteht, hat man so eine Abwechslung und das unterhält mich super. Und wenn es mal wirklich doch ein bisschen monoton werden sollte, dann wirkt man einfach entgegen und dann erfindet man ein neues Produkt.
Was haben Sie zuletzt erfunden?
Was war so die letzte Kreation? Wir hatten kürzlich ein Dinkel-Nussbrot mit Birne. Das war so im Herbst unser Verkaufsschlager.
Wie ist da die Idee dazu entstanden?
Die Idee ist eigentlich rückwärts herum entstanden. Und zwar hatten wir ein Nusspesto kreiert, das wir als Aufstrich verkauft haben. Und wir haben gesagt, was würden da als Brotlecker dazu passen? Und dann sind wir halt auf diese fruchtige Komponente, auf die Birne gestoßen und haben dann dieses Dinkel-Vollkornbrot gemacht.
Dinkel, Roggen, Grau oder Schwarzbrot, das sind Standards. Bei Jörg Schmid, Bäckermeister und Brotsommelier, gibt es zum Beispiel auch das Rote-Bete-Brot. Wie ist das entstanden?
Rote-Bete, also oft ist ja auch so, du siehst einen spannenden Rohstoff und fragst dich, warum wurde daraus denn ein Brot gemacht? Und das ist eigentlich die Herangehensweise, die wir beim Rote-Bete-Brot hatten.
Lässt sich denn überall raus ein Brot überhaupt machen?
Fast überall.
Wo hat es mal nicht geklappt?
Kaffeebrot war ein Flop, schmeckt grässlich.
Obwohl, ja. Es klingt ja eigentlich gut. Also ja, wie also sind Sie da reingegangen?
Vielleicht haben wir es auch falsch gemacht, wollte ich gerade sagen. Also wir haben damals auf jeden Fall mit gemahlenem Kaffee den noch so ein bisschen angeröstet und daraus ein Brot gebacken. Und da wurde es ja nochmal abgeröstet und dann sind da derartige Bitterstoffe entstanden. Das war kurz vor ungenießbar.
Ja. Was ist so ein Brot, wo Sie ganz besonders stolz drauf sind, wo Sie gesagt haben, Mensch, das war eine richtig gute Kreation?
Ich persönlich bevorzuge ja so die ganz klassischen Brotsorten. Bin da eigentlich echt puristisch. Aber eins unserer beliebtesten Brotsorten, die wir auch immer wieder zeigen müssen, ist der Chili Cheese Twister. Das ist aber eigentlich ein bisschen von meinem Kollegen Johannes erfunden worden. Und das ist ein Brot mit Chili und Käse im Teig, der mit Bacon ummantelt wird. Und die Besonderheit ist, dass dieses Brot nach dem Backen nochmal flambiert wird.
Inwiefern? Was passiert dann?
Ja, da kommt eine Marinade drauf. Also macht man eine Barbecue-Soße und mischt das mit Honig. Und das wird dann quasi das Brot glasiert. Und über Rum flambiert und dann bekommt man diesen Rum-Aroma so ein bisschen ins Brot hinein und der Honig karamellisiert, kriegt das so eine süße Kruste. Und das ist halt ein Wahnsinnsbrot zum Grillen.
Ist das denn die Nachfrage, dass es immer wieder andere Sorten gibt, wenn Sie selbst sagen, na eigentlich stehe ich eher auf die Klassiker?
Es ist schon so, der Verbraucher wird immer aufgeschlossener. Wir kommen ja aus einer sehr ländlichen Region und auch hier ist es trotzdem so, dass die Leute schon auch die Erwartung haben, was Neues zu machen, auch wenn der Chili Cheese Twister sicherlich nie eine Standardsorte wird.
Gibt es auch etwas, was nervt, wenn etwas so zum Hype erhoben wird?
Ja, natürlich. Also wenn dann etwas auch so aus fachlichen Gründen raus fälschlicherweise zum Hype wird, dann ist es schon sehr anstrengend. Also gerade an Chia-Saat bin ich jetzt eigentlich so ein bisschen durch so langsam.
Und was ist daran fachlich falsch gewesen dann?
Man sagt dem Chia so eine unglaublich hohe Anteil an ungesättigten Fettsäuren zu. Nachgewiesenermaßen ist es so, dass es für den Körper gar nicht so gut ist, den aufzunehmen. Und dass der Leinsaat, die auch hat diese Menge und der ist viel besser für den Körper zu verarbeiten. Deswegen, und Leinsaat ist ja jetzt in der Bäckerei keine neue Erfindung.
Also welches Brot wäre da alternativ besser?
Wie ein Chia-Brot.
Mhm.
Also wenn sich jemand speziell auf diese ungesättigten Fettsäuren Wert legt, dann kann ich nur ein Saatenbrot empfehlen mit viel Leinsaat. Dazu noch stört mich am Chia gern, also viele Chia-Brote haben so die Eigenschaft, wenn man sie anschneidet, dann kriegt man so ein bisschen muffiges Aroma raus. Aber das ist vielleicht auch eine persönliche Vorliebe oder Nicht-Vorliebe von mir.
Wenn Sie sich jetzt für lebenslang entscheiden müssten, nur noch ein Brot, welches würden Sie backen?
Puh, das ist schwierig. Ja, ich bin ja eher so der helle Brotsortentyp. Ich glaube, ich würde so die schwäbische Getreide- und französische Teigführung mischen und würde mir mein Leben lang nur Dinkelbaguettes backen.
Aus welchem Grund? Was machen die ganz besonders aus dann?
Weil Dinkel noch mehr Aroma hat wie Weizen. Und Baguette ja ein sehr langzeitgeführtes Brot ist. Also gibt's durch die lange Fermentation des Teiges entwickeln sich hier unglaublich vielfältige Geschmacksstoffe. Und diese Mix finde ich sehr, sehr spannend. Und dazu ist es ja auch so als Begleiter sehr universell. Kann man ziemlich viel dazu essen.
Was passt am besten dazu? Sie als Brotsommelier müssen das ja wissen.
Ja, Baguette hat sehr filigrane Aromen. Also gerne so ein bisschen Karamell und Honig in der Kruste, so ein bisschen hefige Aromen in der Krume. Und man sollte es auf jeden Fall auch mit einem filigranen Belag essen. Also passen würde jetzt zum Beispiel auch, wenn man an Wurst denkt, eher eine milde Wurstsorte, vielleicht auch was Geflügel oder so. Ich würde es jetzt auf jeden Fall nicht mit was stark abgehangenem, geräuchertem essen. Das erschlägt dann das Baguette so ein bisschen.
Von Zweien, die auszogen, das perfekte Brot zu backen. So heißt das Buch, das Jörg Schmidt zusammen mit Johannes Hirt geschrieben hat. Die beiden sind die Wild Bakers und wollen einfach neue Standards setzen im Thema Bäckerhandwerk. Sie sind auch einer der ersten Brotsommeliere Deutschlands. Wenn Sie jetzt als Brotsommelier angefragt werden, was sind das für Aufgaben?
Ja gut, das ist super unterschiedlich. Es gibt ja viel zu Genussveranstaltungen, wo wir uns dann mit einem Partner zusammentun, also mit einem Weinhaus oder sagen wir mit einer Brauerei, wo wir dann einfach Brot unter Partner vorstellen. Ansonsten mache ich natürlich auch viel Brotaufklärung bei mir selber im Café. Aber die auch völlig externe Veranstaltungen von der Firma, die da Brot kennenlernen möchte.
Und wenn wir jetzt mal zu den Partnern gehen, also da haben Sie Wein angesprochen beispielsweise. Beim Wein kennt man ja auch den Sommelier. Das sind also Nachfragen, welches Brot passt wahrscheinlich am besten zu welchem Wein, oder?
Genau so ist es. Also der klassische Vertreter Baguette und Rotwein passt erstaunlich schlecht.
Warum?
Baguette, sehr weiches, sehr zartes Brot, kräftiger Rotwein, wenn er viel Säure hat, viel Tannin hat, erschlägt das Baguette total. Die können gar nicht auf einer Augenhöhe schwimmen und dann dient das Brot wirklich nur dazu, den Wein zu neutralisieren, was mir als Bäcker natürlich das Herz bricht.
Aber genau dazu ist es wahrscheinlich auch für den Weintrinker in dem Moment da, oder?
In dem Moment schon, aber nach unseren Brot- und Weinveranstaltungen denken die Leute da deutlich anders drüber.
Also wie findet man dann das passende Brot zum, ich sag mal jetzt, trockenem, schweren Rotwein?
Also ohne, dass wir das jetzt dogmatisch behandeln, sondern wenn es passt, dann schmeckt es auch, ne, oder umgekehrt. Es ist aber schon so, dass ein kräftiger Rotwein, mit viel Säure, sollte also auch ein kräftiges Brot haben, also auch ein Sauerteigbrot vielleicht. Und dass diese Tannine, die Gerbstoffe, eben auch gebunden sind, würde ich auch ein Brot nehmen, das kräftig gebacken ist, dass wir da so ein bisschen Röstaromen entgegensetzen können, dass die so ein bisschen auf einer Welle schwingen.
Wie finde ich denn überhaupt ein gutes Brot als Brotsommelier? Das hat ja ganz viel auch mit Sinnen zu tun, mit Fühlen, Riechen, Schmecken dann. Wie gehen Sie daran?
Ja, ich sage immer, von außen nach innen erkundet man das Brot. Das sind also erst optische Eindrücke, die man da hat, verraten schon relativ viel über den Geschmack, der mich erwartet. Als dunkles Brot wird immer kräftigere Noten bringen, wie jetzt ein goldgelb gebackenes helles Brot. Aber dann natürlich auch die auditiven Eindrücke, also wenn das Brot mal zusammendrück und hört das Knistern, dann sagt mir das schon was über die Kruste, über die Eigenschaften raus. Klar, dann ist ganz wichtig die Nase. Also sowohl
wenn ich jetzt verschnupft bin, habe ich keine Chance?
Keine Chance, sind wir vollkommen raus.
Also muss man das weglassen? Was würden Sie riechen bei einem guten Brot?
Ja, das ist natürlich schwierig, weil gutes Brot natürlich nicht einen Geruch hat, sondern unendlich viele Gerüche. Aber nehmen wir zurück zum Dinkel, den wir vorhin schon hatten. Dinkel hat oft so Gerüche, so grünliche Noten, die so ein bisschen an Heu oder frisch geschnittenes Gras erinnern, so was Frisches, was ich sehr toll finde. Und wenn dann so ein Dinkelbrot auch noch über mehrere Tage geführt wird, also ausreichend fermentiert, dann bildet sich so eine Milchsäure und das erinnert dann gern so ein bisschen an Butterkäse oder vielleicht auch richtig an Butter.
Sie haben gerade auch die Zeit indirekt angesprochen. Wie wichtig ist denn die Zeit? Man denkt ja eigentlich immer auch, ein altes Brot sei nicht gut. Was steckt noch in einem alten Brot vielleicht auch drin?
Es ist in der Tat auch so, dass natürlich frisches Brot schmeckt super, das ist gar keine Frage. Aber das volle Brotaroma hat man erst nach 24 Stunden. Also auch Brot reift nach. Wichtig ist aber nicht die Zeit nach dem Backen, sondern eigentlich die Zeit vor dem Backen. Also die lange Fermentation der Teige ist nachher ganz entscheidend für einen guten Geschmack oder aber auch für eine gute Bekömmlichkeit. Und da liegt eigentlich das große Geheimnis des Brotbackens.
Und als Brotsommelier, jetzt war es sehr überraschend beispielsweise zu hören, dass Baguette erstmal gar nicht so gut mit Rotwein kombinierbar ist. Welche Überraschungen erleben die Menschen dort noch?
Ich denke, die Hauptüberraschung ist, wenn man das Ganze vom Wein herangeht, dass eben Brot nicht nur zum Neutralisieren da ist, sondern so viel Eigenaroma mitbringt und was man da alles entdecken kann. Also wenn Sie beim Wein von Melonenaromen sprechen oder Vanille, ist alles im Brot auch zu finden. Man muss es dort nur suchen oder sich einfach darauf auch einlassen. Und das tut man ja im Alltag nicht. Und das ist höchst spannend.
Ja, aber wie finde ich da Melone im Brot?
Es geht einfach über den Geruch. Also das heißt, sagen wir mal ein Weizenbrot, wenn es mit so ein bisschen Hefe angesetzt wird und lange fermentiert, dann bilden sich so fruchtige Noten. Das kann man auch ein bisschen steuern über die Temperatur. Und hat man halt eben vielleicht ein bisschen Zitrusfrucht oder vielleicht auch was Süßliches, aber man kann da durchaus auch Melone rausriechen. Nur jemand muss ja da sein, wo auch mal diesen Hilfsweg gibt und sagt, das ist nicht nur Brot und Brot schmeckt nicht nur gut, sondern Brot hat auch eine Vielzahl an verschiedenen Aromen.
Also dann danke für die Entdeckungsreise, Jörg Schmid, heute Vormittag bei uns.
Dankeschön.
In Essens, Leute. Brotsommelier. Morgen die Wild Bakers, übrigens auch bei den Kollegen der Landesschau.
Eins gehört.